Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Guten Tag, es ist Dienstag, der 11. Januar. Zeit fürs Rabe Info heute mit folgenden Themen. Metropolen für Klimaschutz. 40 Großstädte wollen zusammen Energie sparen. Preis für Skrupellosigkeit. 6 Unternehmen für Public Eye Awards nominiert. Und Kampagne für eine bessere Welt. Eine Verfassung für alle Erdenbürger gefordert. Amik Chayen Makai, schön, dass ihr dabei seid.
Rabe Info 95,6.
Zuerst die Kurznachrichten. Der inhaftierte Walliser Hanfbauer Bernhard Rappa ist wieder im Gefängnis. Nach einem 4-monatigen Hungerstreik wurde Rappa im Genfer Unispital behandelt. Die Ärzte haben nun gesagt, Rappas Gesundheitszustand habe sich stabilisiert und er könne wieder ins Gefängnis zurück. Das teilte das zuständige kantonale Departement für Sicherheit, Sozialwesen und Integration mit. Rappa verbüße seine Strafe nun im ordentlichen Vollzug im Kanton Wallis. Rappa sitzt eine Freiheitsstrafe von 5 Jahren und 8 Monaten ab. Dies wegen schwerem Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz und weiterer Delikte. Da er seiner Ansicht nach zu Unrecht verurteilt wurde, war er in den Hungerstreik getreten, den er am 24. Dezember beendete. In der Schweiz sitzen fast 6.200 Personen im Gefängnis. Das ist der höchste Stand seit 11 Jahren. Wie das Bundesamt für Statistik schreibt, sind die Gefängnisse zu über 92% belegt, in den lateinischen Kantonen mit 105% sogar überbelegt. Der prozentuale Anteil an ausländischen Inhaftierten sei seit einigen Jahren stabil und liege bei über 70%. Ausländer würden wegen Fluchtgefahr zudem eher in Untersuchungshaft genommen als Schweizer. In Spanien hat die baskische Untergrundorganisation ETA gestern einen dauerhaften Waffenstillstand ausgerufen. Die Waffenruhe werde, Zitat, umfassend und durch die internationale Gemeinschaft nachprüfbar sein, schrieb die ETA in einer Erklärung. Dies sei ein Schritt, den jahrzehntelangen Kampf um Unabhängigkeit zu beenden, hieß es darin weiter. Zugleich forderte die ETA die Regierungen von Spanien und Frankreich auf, die Repression im Baskenland zu beenden. Die ETA will sich jedoch nicht auflösen und ist anscheinend auch nicht bereit, ihre Waffen abzugeben. Dies beides wird von der spanischen Regierung verlangt. Der spanische Ministerpräsident Zapatero wies die Erklärung der ETA deshalb zurück, denn das Einzige, was er von der ETA erwarte, sei die endgültige Auflösung. Der spanische Innenminister sagte, die angekündigte Waffenruhe sei keine schlechte Nachricht, aber sie bedeute nicht das Ende des Terrors der ETA. Der neu gewählte Präsident der Elfenbeinküste, Alassane Ouattara, schließt eine Koalitionsregierung nicht mehr aus. Voraussetzung für eine Koalition sei allerdings, dass der bisherige Amtsinhaber Laurent Gbagbo das Amt niederlege und auf alle Ansprüche auf die Präsidentschaft verzichte. Seit mehr als 6 Wochen weigert sich Gbagbo, die Macht an Ouattara zu übergeben. Vermittlungsversuche blieben bisher ergebnislos. Die westafrikanische Staatengemeinschaft ECOWAS hat Gbagbo mit einer Militärintervention als letztes Mittel gedroht, sollte er die Macht nicht abgeben. In dem Konflikt sind bereits mehr als 200 Menschen ums Leben gekommen. Menschenrechtsorganisationen werfen den Sicherheitskräften willkürliche Festnahmen und Gewalt gegen friedliche Demonstranten vor. Das iranische Kulturministerium verbietet die Bücher des brasilianischen Bestsellerautors Paulo Coelho. Ein Verleger des Schriftstellers teilte mit, dass Coelhos Bücher ohne Erklärung auf eine Verbotsliste gekommen seien. Der Schriftsteller selbst betonte, es könne sich nur um ein Missverständnis handeln, das offensichtlich diese Woche aufgelöst werden könne. Er zähle in dieser Frage sehr auf die Unterstützung der brasilianischen Regierung. Aus Coelhos Feder stammen unter anderem die Bestseller Der Alchemist oder 11 Minuten. Der Blick aufs Wetter. Am Nachmittag wird es zunehmend regnerisch bei maximal 5 Grad. Die Schneefallgrenze steigt auf 1000 bis 1200 Meter. Morgen bleibt es mehrheitlich bewölkt und regnerisch bei bis zu 6 Grad. Der Donnerstag beginnt bewölkt und nass. Im Tagesverlauf gibt es bei knapp 10 Grad eine Wetterbesserung. Und der Freitag zeigt sich dann ziemlich sonnig bei milden 8 bis 13 Grad.
Rabe Info, das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Die Metropolen und Städte dieser Erde verursachen verhältnismäßig die meisten Treibhausgasemissionen. Bis zu 80% der Emissionen sind den Städten zuzuschreiben. Und das bedeutet, dass die Städte zum Handeln gefordert sind, wenn man das weltweite Klimaziel erreichen will, die Erderwärmung nicht um mehr als 2 Grad ansteigen zu lassen. Aus diesem Grund treffen sich heute und morgen in Basel Delegationen von 40 großen Städten aus 30 Ländern. Sie wollen zusammen Wege für den Klimaschutz finden. Mehr dazu im folgenden Beitrag. Die 40 Städte aus 30 Ländern sind in der sogenannten C40 zusammengeschlossen. Das ist die Städtevereinigung der Großstädte für nachhaltige Entwicklung. Sie will sich gemeinsam für den Klimaschutz engagieren. Bereits zum zweiten Mal treffen sich die C40-Städte in Basel, denn die Schweizer Grenzstadt betreibe ein großes Engagement, was den Klimaschutz betreffe, und sei deshalb ein Vorbild für viele Großstädte der Welt. Die Städte stehen vor einer großen Herausforderung. Sie müssen ihre Treibhausgasemissionen drastisch reduzieren. Denn an der UNO-Klimakonferenz haben die UNO-Mitgliedstaaten sich verpflichtet, die Erderwärmung um maximal 2 Grad ansteigen zu lassen. Konkret bedeutet das Energiesparen. Und in wohlhabenden und großen Städten heißt das, dass mindestens die Hälfte des Verbrauchs von Benzin, Heizöl oder Erdgas reduziert werden muss. Und das könne nicht durch individuelles Sparen der einzelnen Haushalte erreicht werden, sondern dadurch, dass die Infrastruktur der Städte angepasst wird. Dazu Daniel Wiener, Geschäftsleiter der Global Energy Basel, der Konferenz, an der die C40-Städte zusammenkommen.
Gute Wärmedämmung bei den Häusern oder ein gutes öffentliches Verkehrsmittel sind zwei Beispiele. Die Städte der Welt stoßen 70-80% der Treibhausgase aus. Und deshalb ist es auch die Verantwortung der Städte, sich zu überlegen, wie sie ihre Infrastrukturen umbauen können, damit sie diese Ziele erreichen können.
An der Konferenz Global Energy Basel treffen sich 40 Großstädte, um an sogenannten Panels über verschiedenste Themenbereiche in Sachen Klimaschutz zu sprechen. Da geht es zum Beispiel um die Energieversorgung mit erneuerbaren Energien. Es gibt Panels zum öffentlichen Verkehr oder zum Städtebau. Es gehe vor allem darum, herauszufinden, welche Rahmenbedingungen es braucht, um klimafreundliche Entscheide zu treffen, so Daniel Wiener.
Noch heute werden viele, viele Entscheide in die falsche Richtung gefällt, weil kurzfristig das Energieverschwenden günstiger ist als die etwas teurere Variante, die zum Beispiel bei einem Haus dafür sorgt, dass nicht so viel Wärme durch die Fenster, durch das Dach und durch die Fassaden in die Luft verschwendet wird. Langfristig sind solche Investitionen, wie sie jetzt am Beispiel des Hauses dargelegt wurden, lohnend, weil man sehr viel Energie spart. Und die Frage ist jetzt, wie kann man diese finanziellen Rahmenbedingungen, die wir haben, so verändern, dass der Anreiz groß ist, schon heute Energie zu sparen. Das ist ein Beispiel aus dem Bereich Gebäude.
Weitere Panels beschäftigen sich unter anderem mit der Finanzierung von Fahrradverleihs oder mit der Energieeffizienz bei Hochseetransporten. Daniel Wiener ist es wichtig, dass die C40-Städte an der Konferenz nicht bloß reden, sondern handeln.
Das heißt, wirklich konkrete Maßnahmen zu diskutieren, kennenzulernen, sich gegenseitig zu inspirieren, auch zusammenzuarbeiten, wie zum Beispiel, wenn die C40-Cities sich überlegen, gemeinsam Wasserstoffbusse einzukaufen. Wenn jede Stadt für sich einen Wasserstoffbus kauft, dann ist das wahnsinnig teuer. Wenn aber verschiedene Städte sich zusammenschließen, kann es gut sein, dass solche Busse günstiger produziert werden können. Die Städte werden Beschlüsse fassen. Es sind Beschlüsse von Aktivitäten in der gebauten Umwelt, in der Art und Weise, wie sie in Zukunft Güter beschaffen, um den Klimaschutz konkret voranzubringen.
Vor Ort werden auch Investoren wie Banken, Pensionskassen oder Stiftungen sein, die sich geplante Städteprojekte ansehen und entscheiden, in welche sie investieren wollen. Die Global Energy Basel, die sogenannte Klimakonferenz der Großstädte für nachhaltige Entwicklung, findet heute und morgen statt. Details gibt's online unter globalenergybasel.com und c40cities.org. Diesen Link und alle anderen Links zu den Rabe-Info-Themen finden Sie auch auf unserer Homepage unter rabe.ch.
95,6 Rabe-Info.
In zwei Wochen pilgern Wirtschaftsführer und Staatschefs wieder auf Davos zum Jahrestreffen des World Economic Forum, kurz WEF. Alle Jahre wieder organisieren Nichtregierungsorganisationen aus den Bereichen Umwelt und Menschenrechte die Veranstaltung Public Eye Awards. Besonders skrupellose Unternehmen werden für ihr verantwortungsloses Verhalten mit einem Schmähpreis ausgezeichnet. Während dem WEF werden diese Public Eye Awards in Davos verliehen. Nun wurden wieder 6 Firmen nominiert. Michael Spahr hat die Details.
Schneller kann man Regenwälder gar nicht loswerden. Nest Oil. Ein neues Auto, unvergänglich, radioaktiv, Axpo. What we did in the Gulf of Mexico will last forever. That's what we call sustainability, BP. Oder Shut Up and Smoke, Philip Morris. Mit solchen und ähnlichen ironischen Slogans und Werbeplakatparodien werden auf der Internetseite von Public Eye auf die 6 Unternehmen hingewiesen, welche für ihre Missachtungen von Menschenrechten und der Umwelt ausgezeichnet werden. Jedes Jahr vergeben die Nichtregierungsorganisationen diesen Schmähpreis. Zu den bisherigen Preisträgern gehören Novartis, Roche, die BKW, Shell und Walt Disney. Public Eye-Koordinator Bruno Heinzer erklärt, warum diese Preise erfunden wurden.
Es gab immer wieder wirklich Reaktionen der Firmen, oder das heißt, dass Firmen von gewissen Projekten Abstand nahmen, die wir angeprangert haben. Aber es muss natürlich auch gesagt werden, dass das nicht die Regel ist, sondern die Ausnahme. Was es genau auslöst in den Chefetagen, bei den Zulieferern, bei den Aktionären, ist natürlich schwer zu sagen. Es kann natürlich auch langfristige Folgen haben, dass man sich überlegt, vielleicht in Zukunft vorsichtiger zu sein beim Anpacken von neuen Projekten oder dass zumindest gewisse Umwelt- oder Menschenrechtsgesetze mehr beachtet werden in Zukunft.
Die Nominierten von 2011 sind die eingangs erwähnten Unternehmen Nest Oil, Axpo, BP und Philip Morris. Zudem werden der Elektronikhersteller Foxconn und der südafrikanische Bergbaukonzern AngloGold Ashanti für Menschenrechtsverletzungen und Umweltzerstörungen angeprangert. Der chinesischen Foxconn wird die unmenschliche Ausbeutung von Arbeitenden angelastet. AngloGold Ashanti soll in Ghana die Umwelt zerstören und Menschen foltern. Die Plattform, die Public Eye mit der Aktion gegen diese Unternehmen bietet, soll vor allem kleinen Menschenrechts- und Umweltorganisationen helfen.
Zum Beispiel der Fall von Foxconn, das ist eine Studentenorganisation in China, die uns diesen Fall zugespielt hat. Auch in Ghana war das eine lokale Organisation. Und diese Organisationen haben natürlich normalerweise gar nicht die Mittel, ihre Kampagne weltweit bekannt zu machen. Und da stellen wir das Public Eye zur Verfügung, um mindestens via Medien, also diese bereits entstehenden Kampagnen, zu verstärken.
Koordinator Bruno Heinzer erzählt, warum es bei den Public Eye Awards nicht bloß um eine eintägige Aktion am Rande des Weltwirtschaftsforums WEF geht.
Wir wollen natürlich das Public Eye eben mehr zu einer nachhaltigeren oder hartnäckigeren Kampagne machen, eben ein bisschen davon weg hinzugehen, die Firmen anzuprangern und dann wieder nach Hause zu gehen. Das heißt, wir peilen wirklich nationale und internationale Gesetzesänderungen an, die Firmen ganz konkret in ihre Verantwortung nehmen. Also wir wollen wirklich gesetzlich verbindliche Regeln und nicht diese bis jetzt einfach freiwilligen Selbstverpflichtungen gewisser Unternehmen, die vielmehr ein Greenwashing sind als eine echte Wahrnehmung ihrer Verantwortung.
Deshalb wurden Persönlichkeiten wie Richard Howitt und Daniel Domscheit-Berg an die Veranstaltung in Davos eingeladen. Howitt ist ein britischer EU-Parlamentarier, der sich für verbindliche soziale Verantwortung bei Konzernen einsetzt. Domscheit-Berg, ein ehemaliger WikiLeaks-Mitarbeiter, hat die Whistleblowing-Plattform OpenLeaks ins Leben gerufen. Hier können in Zukunft Mitarbeitende von Unternehmen auf einfache Art und Weise Missstände aufdecken.
95,6. Rabe Info.
Die Veranstaltung Public Eye Awards findet am 28. Januar in Davos statt. Über den Publikumsschmähpreis kann Mensch auf der Internetseite publiceye.ch abstimmen. Heute soll der Startschuss für eine neue Welt fallen. Eine Kampagne mit dem Titel «Swiss the World» fordert eine globale Verfassung nach Schweizer Vorbild und will damit die Welt demokratisieren. Übers Internet soll sich die Idee der globalen Verfassung verbreiten und so auf dem ganzen Erdball Unterstützerinnen und Unterstützer finden. Ein Beitrag über eine Idee, die die Welt positiv verändern soll. Dereinst soll ein demokratisch gewählter Verfassungsrat aufgrund einer globalen Verfassung die Welt regieren. Das ist die Vision der Kampagne «Swiss the World». Denn würde die Welt mit einer einzigen globalen Verfassung geregelt, würde sie gerechter. Davon ist der Initiant Pitch Staub überzeugt. Auf die globale Verfassung sollen sich in Zukunft alle Erdenbürgerinnen und Erdenbürger abstützen können.
Mit einer globalen Verfassung müsste das so sein, dass jeder Mensch diese Menschenrechte die wirklich auch einklagen kann und auf der anderen Seite eben diese globalen Gesetze, die wir brauchen, im Bereich der Ökologie, zum Beispiel ein internationales Waldgesetz, dass nur so viel Wald gerodet werden darf, wie gleichzeitig wieder aufgeforstet wird, oder im Bereich der Verschmutzung der Ozeane, die ein riesiges Problem darstellen, dass man hier globale Gesetze verabschieden kann.
Diese globale Verfassung soll sich an der Schweizer Verfassung orientieren, denn die Schweiz hat keine koloniale Vergangenheit und lebe die direkte Demokratie vor. Die globale Verfassung brauche es, damit eine demokratische Weltordnung entstehe.
Es würde bedeuten, wenn wir eine globale Verfassung ausarbeiten können, dass der Imperialismus der Vergangenheit angehört, weil dann jeder Mensch auf der Welt dasselbe Stimmrecht hat.
Das heißt, alle anderen Verfassungen würden dann nicht mehr gelten?
Nein. Das ist ja eigentlich nach dem Vorbild der Schweiz. In der Schweiz hat auch jeder Kanton eine eigene Verfassung. Das ist insofern kein Problem. Aber natürlich dürften die nationalen Verfassungen der globalen Verfassung nicht widersprechen. Das heißt, alle politischen Rechte, die die globale Verfassung den Leuten bietet, müssten sie dann natürlich auch auf nationaler Ebene haben.
Für das Erarbeiten der globalen Verfassung wäre der Verfassungsrat zuständig. Dieser sollte 2400 Mitglieder aus aller Welt umfassen und einen Frauenanteil von mindestens 40% aufweisen. Auch beim Verfassungsrat dient der Idee das Schweizer Vorbild von Parlament und Regierung, so Pitch Staub.
Die UNO hat knapp 200 Mitgliedsländer. Das heißt, wenn jedes Mitgliedsland mindestens zwei Vertreter hätte, das entspräche unserem Ständerat, dann sind etwa 400 Sitze bereits besetzt Und die anderen 2000 Sitze würden dann dem Nationalrat entsprechen und die würden pro Land entsprechend der Bevölkerung verteilt, also mit einem Bevölkerungsproporz. Ganz entscheidend ist, dass mindestens 40% der nationalen Delegationen aus Frauen bestehen müssen. Damit die Frauen von Anfang an wirklich auch mit rund der Hälfte der Delegierten vertreten ist.
Die Idee von einer globalen Verfassung für eine bessere Welt klingt utopisch. Piet Staub ist es damit aber ernst. Und er sagt, dass sich seine Idee bereits in 7 Jahren umsetzen lassen würde.
Jahre braucht es einfach, damit das Ganze demokratisch wirklich sauber ablaufen kann. Ich gehe aber nicht davon aus, dass dieser idealtypische Prozess so durchgesetzt werden kann. In 7 Jahren, aber ich bin doch überzeugt, dass wir das in 15, 20 Jahren realisieren können, auch wenn der erste Anlauf in der Regel nicht von Erfolg gekrönt ist. Wir werden verschiedene Anläufe brauchen auf der Ebene der UNO, aber wir werden dann natürlich auch versuchen, in den verschiedenen Ländern entsprechende Petitionen und Initiativen zu starten, damit diese Länder die Idee aufgreifen und auch wieder in die UNO reinbringen.
Damit sich die UNO überhaupt mit der Idee beschäftigt, eine globale Verfassung zu erarbeiten und einen Verfassungsrat zu gründen, will Piet Staub mit der Kampagne Swiss the World Unterschriften sammeln. Bis im September sollen weltweit 8 Millionen Unterschriften zusammenkommen, welche dann dem Präsidenten der UNO-Generalversammlung übergeben werden sollen. Das ist noch bis im September der Schweizer Altbundesrat Joseph Deiss. Und er soll die Diskussion über die globale Verfassung an der UNO-Generalversammlung zum Gesprächsthema machen.
Die Unterschriften für die globale Verfassung will man online sammeln und man hofft, mit Hilfe von sozialen Netzwerken wie Facebook und Twitter eine Lawine ins Rollen zu bringen. Details gibt's also im Netz unter swisstheworld.org.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Das war das Rabe Info vom Dienstag, 11. Januar. In der Redaktion waren Michael Spahr und Cheyenne Mackay. Das Rabe Info gibt's als Podcast unter rabe.ch und die nächste aktuelle Ausgabe hören Sie morgen wieder um 11 Uhr hier auf diesem Sender. Ich sage Sie Tschüss und habt's gut.
Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.